MDR Kultur. Glaubenssachen.
Brennender Dornbusch, Göttergabe und Johannisfeuer. Über die paradoxe Kraft des Feuers. Eine Sendung von Regula Fenske.
Eine Runde von Freunden trifft sich alle paar Monate, um sich über ein zuvor verabredetes Thema auszutauschen. Je abstruser die Themen, desto inspirierender die Abende. Himmel, Nase, Baum, Luxus, Badekappe. Jeder hat exakt 5 Minuten, um sich dem Thema zu nähern, auf welche Weise auch immer. An diesem Abend lautet es Feuer. Schon an der Haustür hat der Gastgeber seinen Laptop aufgebaut. Eine Karte zeigt an, wo es in diesem Moment auf der Welt überall brennt. Hier leuchten an diesem schönen Sommerabend nur Windlichter im Garten. Es ist bedrückend zu wissen, an wie vielen Orten gerade jetzt, während man so friedlich beisammensitzt, vernichtende Feuer wüten. Wald- und Buschbrände, Kriegsgeschehen, in Flammen stehende Ölraffinerien. Man hat die Bilder in den Nachrichten gesehen. Im Laufe des Abends werden wir Bellinis Madonna mit den roten Cherubim bestaunen und Jean Fouquets von Cherubim und Seraphim umgebene Madonna ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert. Darauf repräsentieren die 3 blauen Cherubim in der Farbe Mariens Reinheit, Treue, das Firmament, die 6 roten Seraphim, bekanntlich die höchsten im Rang der Engel, Liebe und göttliches Feuer. Wir werden die gar traurige Geschichte von Paulinchen, die allein zu Haus war, aus dem Struwwelpeter hören und sodann, was ist es, das uns brennen lässt, eine Runde zu den Doors tanzen. Come on, baby, light my fire. Über den Brauch der Feuerbestattung werden wir nachdenken, dazu später mehr, und uns zu guter Letzt über einen Ausschnitt aus einer Fawlty Towers Folge amüsieren. Im kleinen Hotel Fawlty Towers werden deutsche Gäste erwartet. Je mehr der von John Cleese verkörperte, cholerische Hotelier Basil Fawlty seinem Personal einschärft, bloß nicht den Krieg zu erwähnen, don't mention the war, um die Deutschen ja nicht zu brüskieren, desto mehr bricht sich das Verbotene und Verdrängte natürlich Bahn. Immer fataler verheddert er sich in Formulierungen, die auf den Krieg anspielen, bis das Chaos überhand nimmt und am Ende die gesamte Küche des Hotels in Flammen steht. Die gefährliche, zerstörerische Macht des Feuers auf der einen, seine wärmende, das Dunkle vertreibende, reinigende Energie auf der anderen Seite. Man ist nie fertig mit diesem Element, chemisch gesehen einer Oxidationsreaktion mit Flammenerscheinung, seiner widersprüchliche Gefühle und Ambivalenzen zeitigenden Komplexität und paradoxen Kraft. Seit der Titan Prometheus dem Göttervater Zeus das Feuer stahl und es den Menschen brachte, und mit dem Feuer auch geistige und körperliche Fertigkeiten, wie zum Beispiel Rechnen und Schreiben, kurzum Zivilisation und Kultur, steht Feuer für die Entfernung des Menschen von den Göttern und symbolisiert doch die besondere Beziehung zum Göttlichen, auch heute noch, sei es in überkommenen religiösen Praktiken oder deren Schrumpfformen. Im alten Athen ging alljährlich am Festtag des Gottes von einem dem Prometheus gewidmeten Altar ein Fackellauf in die Stadt aus, der Wettkampfcharakter hatte und wohl der Vergegenwärtigung und rituellen Erneuerung des Aktes diente, mit dem Prometheus das Feuer gebracht hatte. In der Philosophie und Literatur, in Musik und Kunst haben sich im Laufe der Jahrhunderte bzw. Jahrtausende zahlreiche kluge Köpfe an diesem Schicksalsmythos des Abendlandes, wie der Philosoph Hans-Georg Gadamer den Prometheus-Mythos nannte, abgearbeitet. Gadamer zufolge hat sich in den unterschiedlichen Ausformungen und Interpretationen die Geschichte der abendländischen Menschheit selbst eingeschrieben. Kultur als ein Frevel gegen die Götter. Im Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen, findet sich in der biblischen Schöpfungsgeschichte ein ähnlicher Gedanke als Ursprung menschlicher Kultur. Dem Fortschrittsglauben, für den Prometheus in der Moderne und so auch dem materialistischen Weltbild entsprechend in DDR-Schulbüchern auf dem Lehrplan stand, erteilte der Lyriker Rainer Kirsch eine skeptische Absage, als er die Zeilen dichtete:
Groß in Gesängen rühmten die Alten den Schaffer Prometheus, weil er das Feuer uns gab. Wir heute schlucken den Rauch.
Geblieben sind uns dennoch Reste vieler alter Motive, Bräuche und Rituale. Biekebrennen in Nordfriesland oder Fastnachtsfeuer, das sogenannte Scheibenschlagen in schwäbisch-alemannischen Regionen, Oster- und Walpurgisfeuer, Kartoffel- und Erntefeuer, Martins- und Neujahrsfeuer. Ob sie nun ursprünglich praktische Gründe hatten oder auf heidnische Rituale zurückgehen, wir kennen viele solcher Brauchtumsrelikte. Mal werden böse Geister vertrieben, mal der Winter verbannt und verbrannt. Zur Zeit der Sommersonnenwende sind in ganz Europa nach wie vor Johannisfeuer verbreitet, um die herum getanzt wird. Mutige springen zur Abwehr von Krankheiten verbreitenden bösen Geistern sogar darüber hinweg. Auch das Feuer selbst soll ja der Abwehr von Dämonen dienen und vor Hagelschäden bewahren. Als Symbol der Sonne und damit für Jesus Christus steht es aber auch für christliche Feuer- und Lichtsymbolik. Johannes sagte von sich selbst, er taufe mit Wasser, nach ihm aber werde einer kommen, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen werde. Das Johannesfeuer verweist so 6 Monate vor Weihnachten auf Christus als Licht der Welt. Vielleicht zeugen die lebendig gehaltenen Traditionen neben der Freude an Geselligkeit und alkoholischen Getränken, aber vor allem von unserem eigenen magischen Denken oder zumindest der Sehnsucht danach. Der Funken wird weitergetragen und an anderen Orten neu entfacht und neue Bräuche entstehen. Seit den ersten christlichen Jahrhunderten überliefert, ist die Zeremonie des heiligen Feuers oder heiligen Lichts, das vom orthodoxen Patriarchen von Jerusalem in der Grabes- bzw. Auferstehungskirche alljährlich am frühen Nachmittag des orthodoxen Karsamstags entzündet wird. Sodann wird es per Flugzeug in verschiedene orthodoxe Länder gebracht und dort für die Ostermette genutzt. Von Kerze zu Kerze geben die Gläubigen das heilige Licht weiter, bevor sie versuchen, die brennende Kerze nach Hause zu tragen und mit dem Ruß ein Kreuz über die Haustür zu zeichnen, das im kommenden Jahr Schutz bringen soll. Daran erinnert das weihnachtliche Friedenslicht, das ich oft an Heiligabend aus meiner Kirche mit nach Hause nahm. Natürlich blies es der Hamburger Wind, wenn ich noch keine 3 Schritte von der Kirchentür entfernt war, bereits wieder aus. Dieser Brauch wurde aber, wie ich nun nachlese, erst 1986 vom österreichischen Rundfunk ORF ins Leben gerufen. Seitdem wurde zum Zeichen für den Frieden in einer unruhigen Welt jedes Jahr ein Kind aus Österreich in die Geburtsgrotte Jesu nach Bethlehem geschickt, um dort eine Kerze anzuzünden und dieses Licht zurück nach Europa zu bringen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben es sodann quer durch viele Länder weitergegeben, in Deutschland allein an rund 700 Stationen. Im Jahr 2024 kam das Friedenslicht allerdings aus einer Wallfahrtskirche in Steyr, da die Lage im Nahen Osten es aus Sicherheitsgründen nicht zuließ, ein österreichisches Kind dorthin zu schicken, um die Flamme abzuholen. Wie einst die Vestalinnen das heilige Herdfeuer, hüten nun also junge Pfadfinderinnen ihr Friedenslicht das ganze Jahr über bis zum nächsten Weihnachtsfest, in Kirchen, Pfadfinderheimen und bei Privatpersonen. Es erinnere sie das ganze Jahr daran, sich nach Kräften für den Frieden einzusetzen, so wird die örtliche Friedenslichtbeauftragte auf der Webseite friedenslicht.de zitiert. Dem Frieden dienen sollte schon das olympische Feuer, das in der Antike zu Ehren der Göttin Hestia entzündet wurde. Solange die Olympischen Spiele währten, sollten alle kriegerischen Auseinandersetzungen ruhen, damit Athleten und Publikum ohne Gefahr nach Olympia reisen konnten. In der Neuzeit wurde zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam wieder ein olympisches Feuer entzündet. Ein erster Fackellauf seit der Antike fand bei den Sommerspielen 1936 in Berlin statt. Erfunden hatten ihn aber nicht die Nazis, sondern der deutsch-jüdische Archäologe, Sporthistoriker und Sportfunktionär Alfred Schiff. Schiff, der an Ausgrabungen in Alexandria, Athen und auf den griechischen Inseln teilgenommen hatte und 1904 zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele gehörte, wertete dafür antike Gemmen, Vasen und Reliefbilder mit Darstellungen von Fackelläufern aus und stellte einschlägige antike Quellen zusammen. Die Nazis dankten ihm Expertise und Engagement, indem sie den ehrenhaften Mann 1933 aus dem Hochschuldienst entließen und schiffsgeistige Urheberschaft an der Sonderausstellung Sport der Hellenen tilgten, die von Juli bis August 1936 im Pergamonmuseum gezeigt wurde. Die Befürworter des olympischen Gedankens verstehen die Spiele, das größte Fest der Welt, nach wie vor als ein friedliches Miteinander der Nationen und Plattform der Völkerverständigung. Aber der olympische Frieden, auch in der Antike schon brüchig und mehrfach verletzt, war auch im 20. Jahrhundert mehr als fragil und ist es noch. Bereits 1936 gab es Proteste gegen den Propagandazwecken dienenden Fackellauf, etwa von griechischer Seite. In beiden großen Weltkriegen wurden Spiele abgesagt, des Öfteren Länder ausgeschlossen oder die Spiele aus politischen Gründen boykottiert. Auch das Attentat auf israelische Sportler durch palästinensische Terroristen 1972 in München zeugte nicht vom Friedenswillen der Attentäter. Und Sorgen um die Sicherheit spielen nicht nur beim Großereignis Olympia eine immer bedeutendere Rolle. In unserem Zusammenhang soll es genügen, die überzeitliche Symbolik von Licht und Feuer im Zusammenhang mit der Idee des Friedens in verschiedenen historischen Kontexten festzuhalten. Dabei mag ein kleines, bescheidenes Friedenslicht auf manche von uns sympathischer anmuten als brennende Fackeln, die doch auch Krieg und Brandschatzung assoziieren lassen. Sympathisch auch das Ritual, dem die Reiseautorin Christiane von Schwind auf Reisen frönt. Ob in Portugal, Spanien, Italien oder Griechenland, Mosambik, Sibirien oder Rio de Janeiro, wo immer sie ist, sucht sie regelmäßig eine Kirche auf, entzündet eine Kerze und formuliert in Gedanken ihre innigsten Herzensangelegenheiten. Gläubige Menschen würden es Gebet nennen, was von Schwind beschreibt. Sie sei aber gar nicht religiös und vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, schreibt sie. Doch spüre sie die besondere Energie des Raumes und fühle sich mit ihren Wünschen und Hoffnungen für Freunde und Angehörige, für unseren Planeten, die Menschheit und auch für sich selbst bestens aufgehoben. Dazu zitiert sie einen Artikel aus dem Internetportal der römisch-katholischen Kirche katholisch.de. Unter der Überschrift »Leere Gotteshäuser, aber volle Kerzenständer – warum so viele Menschen immer noch in Kirchen eine Kerze anzünden«, ist dort von einem Rekordverbrauch an Opferkerzen die Rede, den offenbar viele Kirchen melden, allem Mitgliederschwund zum Trotz. So verzeichnete etwa der Kölner Dom für das Jahr 2023 2 Millionen Opferkerzen. Bleibt zu hoffen, dass ausreichend Münzen ihren Weg in die dafür vorgesehene Spendendose fanden. Ich las Christiane von Schwinds Artikel über Wünsche, Lichter, Hoffnungen auf einem Flug im Bordmagazin. Seitdem habe ich wiederholt erlebt, was einem des Öfteren widerfährt, wenn man auf ein bestimmtes Thema besonders gepolt ist. Wohin ich auch gehe, Theater, Oper, Konzert, welchen Film ich sehe, welches Buch ich lese, überall begegnet mir das Thema in der dem Feuer eignenden, wandlungsfähigen Gestalt. So beschreibt zum Beispiel die norwegische Autorin Christine Waller ihre Suche nach einem Raum, ja einem Haus zum Schreiben in Südfrankreich, fernab ihrer Familie, mit der sie in Norwegen lebt, in einem quasi religiösen Bild. Nach einer Hausbesichtigung sitzt sie auf einer Bank. Wartet sie auf ein Zeichen? Irgendeine Erlaubnis? Aber von wem? Schwer zu sagen.
Dann passierte etwas Seltsames. Die Wolken glitten zur Seite und die Sonne ließ die Bambuswand vor mir auflodern, ließ sie flammen wie ein wildes Feuer. Es war nicht beängstigend. Es war einfach nur großartig. Ich hatte das Gefühl, mitten in etwas Brennendem zu sitzen.
Sie gibt ein Angebot für das Haus ab, 24 Stunden später gehört es ihr. In Kirill Serebrennikows Inszenierung »Der Schneesturm« nach dem Roman von Wladimir Sarokin, mit der am Samstag vor Pfingsten im Deutschen Schauspielhaus das Hamburger Theaterfestival eröffnet wurde, erscheint dem Landarzt, der auf dem Weg nach Langenweiler im titelgebenden Schneesturm stecken bleibt, im Drogenrausch bei den Dopaminern ein brennender Busch, der ihm 3 Fragen stellt.
Wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du?
Antworten hatte die moderne Kunst auf diese existenziellen Fragen der Menschheit an diesem Abend nicht, was immerhin auch eine ehrliche Antwort sein mag. Überzeugender und ergreifender war am Pfingstmontag die Aufführung von Leonard Bernsteins Mass unter der musikalischen Leitung von Omar Meir Welber in der Elbphilharmonie. Wie eindrücklich war etwa das sich in regelrechte Wut hineinsteigernde Dona Nobis Pacem, bei dem Chor und Orchester in wilden Tumult gerieten. Wenn wir keine neue Welt bekommen, zünden wir die unsere an, hieß es sinngemäß. Wer Ohren hatte zu hören, Augen zu sehen und ein Herz, um die Energie im Saal zu spüren, konnte durch die Musik und gerade auch die Darstellung von Zweifeln und Verzweiflung eine wahre Communio im großen Saal der Elfi erleben. Einen Bruderzwist spezieller Art gab es in meiner Herkunftsfamilie, nachdem mein Onkel, ein protestantischer Pfarrer, einen Traktat zur Frage, warum er sich als Christ nicht Feuer bestatten lassen werde, verfasst hatte. Ein klares Nein zur Feuerbestattung lautete der Untertitel. Im Verlauf der Auseinandersetzung darüber argumentierte mein Onkel eher emotional, ja rechthaberisch, mein Vater hingegen streng philologisch auf der Basis sowohl besserer Griechisch als auch besserer Bibelkenntnisse. So hielt er der einseitigen Sicht meines Onkels, der die Erwähnung des Feuers in der Bibel unter Verweis auf das Höllenfeuer nur negativ akzentuiert sah, entgegen, dass das Feuer auch Ausdruck von Gottes Erscheinung, seiner Heiligkeit und Unnahbarkeit sei, und erinnerte ihn an die pfingstlichen Feuerflammen. Der Behauptung seines Bruders, dass alle Menschen, die ihren Leib den Flammen übergeben haben, eine unaussprechliche Einbuße an wirklicher Lebensqualität nach dem Tode erfahren werden, entgegnete er schlicht, was das damalige Modewort Lebensqualität nach dem Tode bedeute, sei nicht erkennbar. Und weiter?
Unverständlich ist auch die Behauptung, dass in der Verbrennung eines Leichnams Leibesverachtung zu sehen sei. Leibesverachtung kam in der Verbrennung lebender Menschen zum Ausdruck. Man muss sich heute noch schämen, dass Christen Giordano Bruno, Savonarola, Huss und all die namenlosen Opfer theologischer Borniertheit auf dem Gewissen haben.
Am skurrilsten aber mutete der Glaube meines Onkels an einen Auferstehungskeim an, der im Feuer unwiderruflich verbrannt würde. Seiner Meinung nach hofften die Initiatoren der Feuerbestattung, mit der Einäscherung ihres Leibes diesen Auferstehungskeim in sich auszulöschen und so dem gerechten Gericht Gottes zu entgehen.
Zerstört der Mensch in seiner Blindheit die Zellkerne brutal im Feuer, vernichtet er Gottes Schöpferplan.
Nun mögen die Freidenker des 19. Jahrhunderts, die die Revolutionierung des Bestattungswesens initiierten und sich gegen bürgerlich-konservative, christliche Formen wandten, Agnostiker oder Atheisten gewesen sein. Sie waren aber doch gewiss nicht so naiv zu glauben, dass sie durch einen Trick dem Gericht eines Gottes entgehen würden, den sie gar nicht für existent hielten. Zu Recht wies mein Vater auf diesen Widerspruch hin.
Leider hat der Verfasser nicht gemerkt, dass er selbst die gleiche Überzeugung hat. Er glaubt an einen Auferstehungskeim, den man zerstören kann. Er glaubt, dass man für die Zeit nach dem Tode eine Minderung der Lebensqualität herbeiführen kann. Ja, dass der Mensch stärker sein kann als Gott. Welche Hartherzigkeit! Angesichts von Millionen und Abermillionen Toten in den letzten Kriegen. Und welche Kleingläubigkeit!
Soweit diese familiengeschichtliche Reminiszenz. Ich muss gelegentlich daran denken, wenn in geselligen Runden über Trauerfeiern und Bestattungsarten diskutiert wird, wie auch damals in unserer eingangs erwähnten kleinen Salonrunde zum Thema Feuer. Wie auch immer wir über das eine oder andere denken mögen, ich verabschiede mich mit einem Wunsch, angelehnt an eine Formulierung aus dem Gedicht »Wolkenportale« von Marion Poschmann. Bleiben wir geborgen in der Empörung der hitzigen Sonne.
Brennender Dornbusch, Göttergabe und Johannisfeuer. Über die paradoxe Kraft des Feuers. Sie hörten eine Sendung von Regula Fenske. Neben der Autorin sprach Benjamin Kirsch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen 250 Jahre USA. God's Own Country.
NDR Kultur.